Ja, Batseba. Mich faszinieren immer wieder solche einzelnen Personen, die manchmal eine Nebenrolle spielen. Ja, mit dieser ganzen Geschichte ist klar, da hat man immer David im Vordergrund. Und dann vergisst man fast ein bisschen die Menschen, die um ihn waren. Aber auch sie sind für uns eben ein Vorbild. Paulus hat das schon so dargelegt im Korintherbrief. Alles, was geschrieben steht im Alten Testament, ist für uns geschrieben, damit wir Vorbilder haben und dort eben von den, wie es Urban schon gesagt hat, von den Höhen und von den Tiefen lernen können. Wir gehen jetzt 3000 Jahre zurück. Wir sind also circa 1000 vor Christus. Sehr turbulente Zeit. Saul klammerte sich an die Macht, verfolgte den David. Aber Gott hat es geführt, dass David jetzt schlussendlich wenigstens mal in Hebron war und König über Juda. So in diese Zeit hinein wurde dem Eliam und seiner Frau eine Tochter geschenkt. Nun, Eliam war ja nicht irgendein Mensch da. Der war nicht irgendein Niemand, sondern das war ein Jemand. Dieser Eliam, das war ein Held. Ist aufgelistet, könnt ihr nachlesen, von den mehr als 30 Helden, die kämpften mit David. Und dieser Eliam, das war so ein richtiger Kämpfer. Kann ich mir so vorstellen, muskulös, voll konnte der drei schlagen. Und der Name übrigens, Eliam, Gott, eben von Elohim, am Volk, der Gott des Volkes. Wenn ihr jetzt übrigens mal dann in Chronik lest, dann sagt ihr, ja, aber der heißt ja hier anders, das ist doch ein Widerspruch. Dann ist das kein Widerspruch, sondern Chronik wurde ein bisschen später geschrieben und gewisse Begriffe, wie wir das ja auch haben bei unserer Sprache, die ändern sich ein bisschen. Und so sind eben dort dann auf einmal der Amiel und die Betschua anstatt die Batscheba. Ist aber genau dasselbe. Ihr seht, das Am ist auch wieder das Volk und El ist auch wieder Gott, ist einfach vertauscht. Nun, sie haben ihre Tochter Batscheba genannt. Also Bat ist Tochter, Scheba von der Fülle. Fülle oder auch Überfluss. Und ich kann mir vorstellen, dass sie einfach auch Freude gehabt haben. So eine wunderbare Tochter. Und ja, das ist immer eine Freude. Wir haben das vorhin auch gehört und gesehen, wenn Gott uns Kinder schenkt, immer wieder etwas Besonderes. Übrigens, der Großvater war auch nicht ein Niemand, sondern das war der Ahitophel. Vielleicht kennt ihr den. Schon mal begegnet? Nicht? Der war eben Ratgeber von David. Und später heißt es sogar, wenn der etwas sagte, dieser Ahitophel, dann war das so, wie wenn Gott das gesagt hätte. Also das war wirklich eine angesehene Familie, in welche diese Batscheba da reingeboren ist. Wirklich eine einflussreiche Familie. Und sie ist dann auch gewachsen und später wird dann auch gesagt, sie war eine bildhübsche junge Frau. Nun, was für mich wichtig ist hier, die Bibel erzählt nicht irgendwelche Märchen, sondern es ist Geschichte. Die Bibel erzählt eben genau, was war. Es wird nicht übertrieben, es wird nicht Wichtiges verschwiegen, sondern wir haben in der Bibel wirklich ein Buch, bei dem eben die Wahrheit übermittelt ist. Inspiriert durch den Heiligen Geist, sodass wir genau das auch drin haben, was Gott wollte. Nun, diese junge Frau, da musste jetzt natürlich irgendwie damals eine gute Partie gefunden werden. Und in der Kultur damals war es auch üblich, dass hier, sage ich mal, die Eltern da die Fäden in den Händen hatten. Nun, für uns ist das total verwerflich in der jetzigen Kultur, aber manchmal wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Jungen doch ein bisschen auf die Älteren hören würden. Hat gute Auswirkungen. Nun, die hatten diesen Uriah gefunden. Eine gute Partie. Nun, wer ist denn dieser Uriah? Es heißt immer Uriah der Hethiter, ist euch aufgefallen? Ja, wieso denn Hethiter? Ach, da war ja gar kein Israelit. Der war gar nicht vom Stamme Juda. Nun, das Hethiterreich, seht ihr hier oben links das Blaue, es war ein ganz großes Reich bis etwa 1200 vor Christus. Man kennt übrigens sehr viel von diesem Reich, auch über all die Tontafeln, die man gefunden hat in Ugarit. Hochinteressant, erst 1927 gefunden und hat sehr viel über das Denken im Altertum damals eben so kennengelernt. Und übrigens, was man so nebenbei auch noch festgestellt hat, was die Bibel sagt, stimmt überein mit dem, was wir ausgegraben haben und festgestellt haben, ah, damals dachten die so und lebten so. Nun, dieser Hethiter war offensichtlich irgendwie, also wenigstens seine Vorfahren, das war ja 200 Jahre vorher, sind da geflohen Richtung Süden und haben sich schlussendlich dann integriert ins Volk Gottes. Es war nämlich tatsächlich so, dass alle diejenigen, die an den Gott, den wahren Gott, glaubten und sich einordnen wollten in das Volk Gottes, die konnten das, die durften das. Denkt auch an Rahab, die wurde auch eingegliedert. So war das ganz gut möglich. Er ist also jemand, der zum wahren Gott konvertiert hat und auch jemand, der wirklich loyal war. Ihr könnt euch erinnern, diese dunkle Machenschaften von David dann später, und er ihm sagt, ja, geh doch da mal zu deiner Frau und so. Und ich zitiere jetzt hier den Uriah, ganz spannend. Da sagt er, die Lade, und da meinte die Bundeslade, Israel und Juda halten sich in Hütten auf. Und mein Herr Joab, das war der Heerführer, und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld. Die waren nämlich gerade wieder mal in einem Krieg verwickelt. Und der David hatte den ja dann, den Joab gesendet. Und das war gegen die Ammoniter, oder? Die war noch eine von den letzten Resistance, die da war. Und der Uriah war eben dort auch im Kämpfen und dann hat er ihn ja dann zitiert. Und jetzt sagt er eben, schau, die sind ja dort in Zelten. Ich sollte in mein Haus gehen, essen, trinken und bei meiner Frau liegen. So wahr du lebst und deine Seele lebt, ich tue das nicht. Also das war wirklich ein aufrichtiger, loyaler Mann, so einer, wie man ihn eben sich wünscht. Übrigens, auch er war ein Held, wird auch aufgelistet. Also es war nicht irgendeiner der kleinen Soldaten da, die da marschierten, sondern das war einer der wenigen. Oder, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ein Heer, ein paar tausend Leute und von den 30, ein bisschen mehr als 30 wichtigsten Leute, war der also Krieger. Also er war wirklich ein, kann man sagen, ein toller, junger Mann. Nun, vielleicht so nebenbei gesagt, er war natürlich auch Kollege von Eliam, das ist klar, oder? Und der Eliam hat ihn sicher mal am Abend gesagt, hey, da meine Tochter, das wäre sicher eine gute Partie, was denkst du? Wenn er ein bisschen weise gewesen ist und auch mit der Mutter von Bathsheba zusammen, haben sie sicherlich vorher mit Bathsheba auch gesprochen. Das war schon normalerweise so, dass das nicht über den Kopf der Tochter hinweggegangen ist. Nun, die haben dann geheiratet, ein Haus in der Nähe des Palastes, wohlverstanden, dort in Jerusalem, heldenhaft, einflussreich, angesehen, ehrhaft. Dem Glück war nichts mehr im Wege. Fehlten nur noch Kinder, oder? Also die wären dann sicherlich auch noch gekommen. Aber eben dieser Uriah musste ja doch ziemlich viel in den Krieg, weil da gab es immer wieder im Frühling, wenn Zeit war, jetzt ist Frühling, gut zum Kriegen, los, geht's wieder in den Krieg. Und dann nach der Sommerzeit, als es ein bisschen kühler wird, geht man wieder nach Hause. Also so war das da einige Jahre, bis da alle unterjocht worden waren. Aber jetzt kommt dieser Wendepunkt im Leben. Dieser bedenkliche Abend. Der David, wo hätte er denn eigentlich sein sollen, dieser David? Die waren ja in den Krieg gezogen. Aber der war noch nicht so alt. Der war in den besten Jahren. Anstatt dass er in den Krieg zieht, hockt er gemütlich zu Hause und chillt, oder? Wie das Neudeutsch heißt. Und geht da rauf in die Terrasse, schaut ein bisschen rum. Ups. Ui. Eine schöne Frau am Baden. Nun, ich mache da nur Frage oder Fragen. Uns ist es überhaupt nicht, oder auch mir steht überhaupt nicht an, irgendwie Bathseba, sag ich mal, anzuklagen oder ihr etwas zu unterstellen. Das sagt uns auch der Text nicht. Aber es gibt doch Fragezeichen und vielleicht etwas, das wir mitnehmen können. Ich meine, ob es jetzt Absicht war, sich irgendwie zu zeigen, oder ob es einfach Unaufmerksamkeit war, wissen wir nicht. Aber wir wissen, wir haben auch eine Verantwortung, wie wir umgehen. Und im Neuen Testament ist da auch die Sprache sittsam. Ich habe da extra das Wort nochmals nachgegoogelt, weil das ist nicht gerade in unserem Sprachgebrauch, oder? Habt ihr schon jemand gesprochen letzte Woche, der das Wort sittsam verwendet hat? Kennt ihr das überhaupt noch, ihr Jungen? Ist das noch ein Wort, das ja, hat sich ein bisschen verloren? He? Also, man sagt dem auch schauen, dass man nicht Anlass zur Sünde gibt. Nun, dieser David fragt dann nach, hey, wer ist denn das? Wird er da voll informiert, oder? Und spätestens dann hätten alle Lampen bei ihm auf Rot gehen sollen und sagen, halt, ich habe ja ein ganzes Harem, ist das wohl jetzt zu einer anderen Frau, oder? Also, aber eben, wir sehen, leider ja, hat er dann sie gerufen und mit ihr geschlafen. Nun ist auch hier wieder die Frage, es gibt nämlich so eine Stelle in 5. Mose 22, ziemlich hart, ich lese das auch mal kurz vor. Eben wenn zwei im Ehebruch oder begangen haben oder eben dann auch ertappt werden, beide zum Tor jener Stadt hinausführen und soll sie beide steinigen. Also das war ziemlich hart, dass sie sterben. Das Mädchen deshalb, weil sie in der Stadt nicht geschrien hat. Ja, hat sie geschrien? Wahrscheinlich nicht, oder? Sonst wäre das ein Tumult gewesen und der David hätte dann wahrscheinlich besser gedacht, okay, lassen wir das mal. Also, wir denken dann auch später die ganz dunkle Geschichte da mit Amnon und Tamar. Also, die Tamar hat da richtig argumentiert, oder? Weshalb er sie nicht vergewaltigen soll. Nun, ich möchte gar nicht weiter hier verweilen. In jedem Fall ist ganz klar, David hat seine Macht missbraucht. Und er trägt, logischerweise oder trug, die größere oder große Schuld. Nun, sie ist schwanger, lässt ihn das dann wissen und die Geschichte kennen wir. Er ruft dann eben diesen Uriah, der weigert sich, wie wir vorhin gesehen haben, zur Frau zu gehen und am Schluss nimmt er sein eigenes Todesurteil mit. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Also einer seiner besten Leute nimmt die Rolle mit für Joab mit dem eigenen Todesurteil. Also richtig verwerflich. Nun, was dann folgte, war natürlich eine schnelle Hochzeit. Auch nicht gerade das, was sich Frauen wünschen, oder? Man so ganz schnell, zack, 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 oder es muss jetzt alles ganz schnell gehen. Also nicht gerade sehr romantisch. Auch die Schwangerschaft. Ich mache ein kleines Zitat aus dem Bußpsalm von David, das etwa zeigt, wie es da um den David herum gewesen sein muss damals. Er schreibt nämlich im Psalm 38, könnt ihr übrigens merken, Psalm 32, 38, 51 sind die drei Bußpsalmen im Zusammenhang mit dieser Sache. Er schreibt hier, ich bin tief gebeugt und niedergedrückt. Ich gehe trauernd einher den ganzen Tag. Wollt ihr mit so einem Menschen zusammen sein? Niedergedrückt, traurig, nicht unbedingt, oder? Ist nicht so angenehm. War also nicht so eine tolle Zeit, diese Schwangerschaft. Jetzt kommt aber noch etwas anderes. Versetzt euch jetzt mal in die Lage von Bathseba. Was sind bei ihr für Gefühle da gewesen? Also die war nicht irgendwie glücklich und freudig. Oder? Ich mag mich einfach auch noch zurückerinnern mit dem Joshua, wie wir uns gefreut haben und dann immer mal wieder zum Joshua geredet haben im Bauch, oder in der Hoffnung, der versteht uns dann. Oder? Und eben alle, die Kinder haben, wissen, wie das ist. Oder? Man freut sich so richtig gemeinsam auf das Kind. Und das war damals sicherlich nicht so. Die war sicherlich auch traurig. Auch irgendwie Schuldgefühle. Ich weiß nicht, wie, inwiefern sie da gesagt haben, ja, der David, du bist schuld, oder? Welche Diskussionen da waren, wissen wir auch nicht, aber sicherlich nicht unbedingt gerade angenehm. Dann aber auch Angst, Ängste. Eben, sie kannte ja diese Stelle. Hey, wenn das ans Licht kommt, sind wir beide dran, oder? Dann die Geburt. Das ist ein Knabe. Und so für den ersten Moment kann ich mir vorstellen, dass der Knabe da war, es in den Händen trug, war vielleicht alles ein bisschen verflogen, Freude. Klopft jemand an der Tür? Ja, Nathan. Uff, was will der Nathan denn hier? Kennt ihr den Nathan? Prophet, oder? Prophet Nathan. Der kommt und spricht, hat eine Unterredung jetzt mit David, beginnt mit einer schönen Geschichte und überführt ihn der Sünde. David sieht das ein, er tut Buße. Aber das Kind stirbt, und zwar bevor es einen Namen erhält. Damals war es so üblich, dass die Knaben am 8. Tag beschnitten wurden. Könnt ihr nachlesen, 1. Mose 17, diese Anweisung wurde an Abraham gegeben und dann gaben sie auch den Namen. Aber das Kind starb nach 7 Tagen und es wird nie ein Name von ihm gegeben. Jetzt könnte man sagen, traurig, alles verloren. Und genau hier setzt jetzt die Gnade ein. Gott ist mit uns nicht fertig, wenn wir versagen. Das ist etwas Wunderbares. Ich habe in meinem Leben auch oft versagt. Und zum guten Glück war dann das auch so, dass Gott nicht sagte, okay, der Hans-Würde wird jetzt abgeschrieben, fertig. Nein, dann ist die Gnade da. Gott macht aus unseren Trümmern etwas, das wo wir nur staunen können. Und dann genau in einem von diesen Bußpsalmen, Psalm 32, kommt das zum Ausdruck. Und ich habe jetzt mal die These, dass die Bathseba in dieser Zeit sehr eng mit dem David zusammen am Aufarbeiten dieser ganzen Situation war. Warum komme ich jetzt auf diesen Gedanken? Wir lesen ja das nicht. Aber wie wir dann sehen, später, wenn die das nicht gemacht hätten, wäre das Spätere, auch ihre Beziehung, die man doch, so wie man sieht, eben gut war danach, nicht möglich gewesen. Wenn immer in einer Beziehung Schaden erlitten worden ist, Schuld da ist, muss man miteinander das aufarbeiten. Man muss einander vergeben. Und nur wenn man einander vergibt und aus der Vergebung Gottes lebt, gibt es Wiederherstellung. Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott und Wiederherstellung untereinander. Nur so gibt es Zukunft. Und so schreibt er dann, glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Paulus hat das übrigens dann auch zitiert im Römerbrief, Kapitel 4, dieser ganzen Abhandlung. Und so haben sie sich dem Prozess der Wiederherstellung eben gestellt, und da bin ich jetzt überzogen, beide miteinander. Nach Sündenerkenntnis kommt die Buße und das Bekennen vor Gott und voreinander. Dann die Annahme der göttlichen Vergebung. Ich muss die göttliche Vergebung annehmen. Ich muss aber auch gegenseitig vergeben und Vergebung annehmen. Und ich muss selbst mir selber vergeben und diese Vergebung annehmen. Das ist der Schlüssel schlussendlich. Und dann kommt die Freude auch wieder. Und dann weitergehen, nicht liegen bleiben. Der Gerechte steht wie viel Mal auf? 7 Mal? Noch mehr. 1000 Mal. Genau. Nun, danach muss uns bewusst sein, Bathseba war jetzt Königin. Und ich bin gerade letzthin bei den Psalmen über diesen Vers gestolpert. Und habe gedacht, der passt ganz genau. Übrigens, Psalm 45 ist ein Psalm von den Söhnen Korachs. Und dieser Psalm 45 ist ein Psalm zur Ehre Gottes und zur Ehre des Königs. Da wird der König geehrt. Gleichzeitig aber bei dieser Ehre vom König schaut er natürlich weiter auf den König. Deshalb nennt man eben diesen Psalm oder diese Arten von Psalmen auch messianische Psalmen. Von dem Messias, der Gesalbte, der eben der Herr Jesus ist, Christus. Und das als Aufgabenstellung, ihr wisst, als Dozent gebe ich immer wieder mal Aufgaben, zu Hause diesen Psalm 45 durchlesen und Aufgabenstellung, wo wird er im Neuen Testament zitiert? Wird dann nach den Ferien abgefragt. Gut, nun, hier heißt es, Königstochter gehören zu deinem Hofstaat, zu deiner Rechten steht die Königin, geschmückt mit feinstem Gold aus Ophir. Da ist sie jetzt, diese Bathseba, geschmückt als Königin. Und Gott segnete in seiner Gnade, wirklich unheimlich. Sie hat dann 4 weitere Söhne erhalten. Also wir sehen offensichtlich, das Eheleben hat funktioniert. Also der hat sie nicht irgendwie die Bathseba jetzt irgendwie in eine Ecke gestellt, sondern die hatten wirklich ein Leben miteinander. 4 Söhne, Salomo, bei dem Gott übrigens eben Jedida gesagt hat, geliebter Jahwes. Nathan, Shimea und Jobab, 4 Söhne. Kommt dann nachher noch auf den. Hier einfach so ein kleiner Hinweis, wenn ihr denkt, ja, ja gut, das war sie, Königin, oder? David, König. Hey, du und ich, wir sind auch Könige und Königinnen. Habt ihr das mal überlegt? Das ist etwas Wunderbares, oder? Wir sind jetzt noch nicht gerade in dieser Stellung, in der wir das ausleben, aber wir haben diese Titel erhalten, oder? Petrus hat das ja so ausgedrückt, wir seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Und der Johannes in der Offenbarung hatte das dann auch nochmals ausgedrückt, dass der Herr Jesus eben durch sein Blut uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Also du und ich, wir sind auch von königlichem Geschlecht. Nun gehen wir weiter. Ein bisschen später dann, wahrscheinlich 20, 30 Jahre später, das wissen wir nicht ganz genau. Der David ist mehr oder weniger auf dem Sterbebett. Und jetzt kommt dieser Adonia. Ja, wer ist denn das jetzt wieder? So viele Namen dort, oder? Also wir erinnern uns vielleicht, Amnon, Erstgeborene. Dann Absalom, dann Adonia. Die ersten 3 Söhne, die eigentlich Thronfolger gewesen wären. Nun, Amnon wurde von Absalom getötet, Absalom macht den Aufstand, wurde von Joab getötet, also blieb noch Adonia. Nun, dieser Adonia dachte sich, hey, ich habe das Recht auf den Thron. Hat dann mal mit dem Joab noch ein bisschen Ränkespiele gemacht. Eben, das war der Heerführer. Hat natürlich noch den Hohen Priester Abiatar auch noch ein bisschen eingeseift und dann gesagt, hey, proklamiert mich bitte zum König. 1. Könige, Kapitel 1. Und Gott hatte aber einen ganz anderen Plan. Gott hatte bereits im Vorfeld dem David klar gesagt, Salomo wird König. Salomo wird der Nachfolger sein. Und jetzt kommt eben Bathsheba ins Spiel. Nathan geht zu Bathsheba und sagt, hey Bathsheba, jetzt bist du dran. Jetzt musst du kämpfen. Jetzt ist dein Lebenskampf. Geh bitte zum König und frag ihn mal so ganz, eben ihr seht auch dort, da wird nicht ganz direkt etwas angesprochen, sondern wir haben das bei der Kultur ein bisschen gesehen, oder? Man geht so indirekt, frag ihn doch mal, hast denn du das angeordnet, dass jetzt der Adonija König werden soll? Seht ihr, oder? Es kommt nicht direkt und sagt, hey, der Adonija ist da, hat sich zum König gemacht. Nein, er fragt ihn, hey, hast du das angeordnet? Natürlich hat er das nicht angeordnet, oder? Das war auch klar. Aber seht ihr die Weisheit, mit welcher sie vorgeht, wie sie das anspricht. Und ja, dann wird die ganze Sache geregelt und der David wird jetzt aktiv und sagt, nein, das war natürlich, das stimmt nicht, der Salomo wird König und so wurde dann der Salomo entsprechend ausgerufen. Und mich hat das dann irgendwie erinnert an diesen Versen 1. Timotheus. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und so weiter. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Manchmal gibt es Momente, bei welchen wir eben kämpfen müssen, für die Wahrheit kämpfen müssen. Es gibt manchmal Momente, wo ich gegen mein eigenes Fleisch, gegen meine Sünde in mir kämpfen muss. Manchmal muss ich für die Sache Gottes öffentlich einstehen und kämpfen. Und wir sind aufgerufen zum Kampf. Auch das ist eine Realität. Du und ich, wir sind auch Kämpfer. Wir gehören auch zu diesen Helden. Kampfeshelden, oder? Und wir haben auch das Schwert. Das ist das Schwert. Das Wort Gottes ist das Schwert. Und wir sind auch aufgerufen zu kämpfen in diesen kritischen Momenten. Nun, alles hat dann seinen guten Lauf genommen. David wurde begraben, Salomo als der weiseste König. Aber Adonija hat nicht klein beigegeben. Dieser Adonija war am Überlegen und sagte, wie muss ich das jetzt machen? Ah, ich habe eine Lösung. Ich gehe zu Bathsheba. Ja, was willst du denn da? Ach, Bathsheba, bitte, quasi sei nicht so. Oder ich würde gerne diese Abishag heiraten. Frag doch bitte den Salomo, ob er das als okay gibt. Das ist so eine hübsche Frau, so. Bin so angetan, oder? Und Bathsheba, tolle Sache, klar. Why not, oder? Das, also übrigens, diese Abishag war die letzte Nebenfrau, die man David dann noch gesucht hat. Aber es heißt, er hat mit ihr dann gar nicht mehr geschlafen. Aber trotzdem war sie offiziell eben eine Nebenfrau. Und jetzt muss man eben im Hintergrund wissen, damals war das eben so, wenn jetzt diese Adonija, diese Abishag geheiratet hätte, dann hätte er auf einmal einen Anrecht auf den Thron gehabt. Das sind so Begebenheiten, die dann gewisse Sachen eben klar werden lassen. Ist übrigens auch in dieser ganzen üblen Geschichte mit Absalom, der mit den 10 Nebenfrauen auf dem Dach geschlafen hat, oder? Das sind genau diese Sachen. Damit wird offiziell vor dem Volk klar dargestellt, hey, ich bin der Nachfolger von meinem Vater. Und das war seine Idee und das hat der Salomo natürlich sofort durchschaut. Und ohne jetzt da weiter in die Details zu gehen, Bathsheba wird dann getadelt von Salomo. Und was mir hier gefällt ist, Bathsheba macht jetzt keine, irgendwie versucht ihn nicht zu überzeugen. Sie versucht sich auch nicht irgendwie rauszuwinden oder irgendwie zu sagen, ja, weißt du, das ist halt weg dem und diesem und dem anderen, sich irgendwie zu entschuldigen. Kennen wir das? Oder wenn irgendjemand uns tadelt oder ein bisschen an den Karren fährt, sind wir sofort bereit, uns irgendwie zu entschuldigen. Oder irgendetwas haben wir in der Vorderhand oder Hinterhand, je nachdem, bei dem wir dann sagen, ja, hey, halt mal, das hat sie nicht gemacht. Sie hat sich untergeordnet. Und ich glaube, das ist etwas Schönes, das wir hier sehen. Was aber der Höhepunkt ist, mit dem möchte ich hier jetzt enden dann von Bathseba. Müsst ihr euch vorstellen, von dieser Frau geht die Segenslinie auf Jesus. Und zwar zweierlei. Wir lesen ja im Matthäus Kapitel 1, eben Isai zeugte König David, der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Urias. Noch interessant, oder? Hier wird sich Bathseba genannt. Und so weiter. Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus, eben Messias, der Gesalbte genannt wird. David gibt uns also die Linie, die Abstammungslinie auf Josef, der eben der rechtliche Vater ist von Jesus. Nicht der biologische, der rechtliche Vater. Auch nicht der Adoptivvater, sondern der rechtliche Vater. Und damit ist Jesus voll in dieser Königslinie. Er hat deshalb Anrecht auf das Königtum. Er ist somit eben der König Israels. Und später wird er ja dann gesagt, der König der Könige. Über Salomo geht so diese Linie, Königslinie, auf Jesus. Jetzt haben wir aber im Lukas, vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen, in Lukas Kapitel 3 gibt es auch noch was einen Stammbaum. Und irgendwie stimmt das einfach nicht überein dort. Gewisse scharfe Zungen sagen dann, ja, seht ihr, das ist der genaue Beweis, die Bibel widerspricht sich. Wenn man vielleicht eine gewisse Überlegung anstellt, gibt es überhaupt keinen Widerspruch. Meine These ist eben, wir haben hier die Abstammungslinie von Jesus als Mensch. Lukas als Arzt war ja derjenige, der Jesus eben als Mensch dargestellt hat, vor allem als Mensch im Lukas-Evangelium. Und er sagt dann eben so, und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, ist übrigens der einzige Evangelist, der auch sagt, wie alt Jesus war, als er den öffentlichen Dienst begonnen hat. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Und jetzt kommt des Eli. Und gewisse Übersetzungen, schaut mal in euren Übersetzungen, wird viel mehr noch reingeschrieben als nur dieser Genitiv. Also im griechischen Text ist eben nur ein Genitiv, eben des Eli. Und dieses des Eli kann eben mehr heißen. Es kann heißen, dass das der Vater ist, Eli, dass Eli ihn gezeugt hatte. Es kann aber auch eine andere Beziehung bedeuten. Und meine These, und nicht nur meine, viele andere auch, ist eben, dass Eli der Schwiegervater war. Das heißt also der Vater von Maria. Wird nämlich nirgends gesagt, wie der Vater von Maria geheißen hat. Also so nehme ich jetzt an, dass er eben Josef der Schwiegersohn war des Eli. Übrigens geht dann diese Linie weiter und dann sieht man auf Nathan. Möcht ihr euch erinnern? Salomo, Nathan, beide Kinder von Bathseba. Schon speziell, oder? Beide Kinder von Bathseba. Und Nathan, eben des David. Das geht dann zurück bis zu Adam. Das ist eben auch wichtig, oder? Im Lukas, es muss zurückgehen bis zu Adam. Der Matthäus beginnt nicht bei Adam, er beginnt bei Abraham. Aber er geht zurück bis zum ersten geschaffenen Menschen. Hier ist es auch des Gottes, also quasi von Gott geschaffen. Oder? Dort heißt es dann eben geschaffen. Und so finde ich das irgendwie einfach total faszinierend. Wie auch Geschichten im Alten Testament, wie jetzt diese Bathseba so viel Facetten drin hat und schlussendlich kommen wir mit dieser Geschichte wieder zu Jesus. Und die Gnade, wie die leuchtet über dem Ganzen. So möchte ich also ermuntern in der Sommerzeit, nehmt euch Zeit, der Bibel zu lesen. Es lohnt sich. Es hat total faszinierende Geschichten. Also Sommerzeit, lesen der Bibel, ab September dann Kurse im Bible College.